Thema Liebe, gute und schlechte, das ist eins meiner Lieblingslieder. Und das ist auch eins meiner Lieblingsversionen dieses Liedes. Ich weiß nicht, ob es jeder erkannt hat, aber das war Natalie Cole, die zusammen mit ihrem ja damals längst verstorbenen Vater dieses Lied zusammengeschnitten hat. So der Vater in ihrem Alter damals mit ihrer Mutter auch auf zwei Aufnahmen und dann sie sich reingeschnitten in der heutigen Zeit und hat ihr Vater praktisch noch ein Liebeslied gesungen, der schon gar nicht mehr lebt. So, das rührt mich jedes Mal, wenn ich das Lied sehe, weil da so viel Herz mit rein fließt. Jeder, der seinen Vater früh verloren hat, kann sich das vorstellen, was für ein Moment das gewesen sein muss. Sie hat das noch mit einem anderen Lied gemacht und sie hat das auch wie in Konzerten immer so teils schon dreidimensional dargestellt, ihrem Papa dann eingeblendet. Und ich meine, das ist ein Lied über Liebe. Und der Text ist sehr einfach, ist sehr simpel. Wenn ich mich verliebe oder wenn ich liebe, dann für immer, dann komplett, dann ohne Begrenzung, dann wird es nicht enden. So wie sich jeder Teenager noch Liebe wünscht und jeder in seinem Midlife, oder nicht jeder, aber viele sich das nicht mal mehr vorstellen können, dass das existiert. So nach der ersten oder zweiten Scheidung haben viele jede Illusion verloren, obwohl es eigentlich eine Desillusion ist. Denn Liebe ist möglich. Liebe existiert. Liebe kann über Jahrzehnte wachsen. Überleg mal, wachsen. Ja, wie wachsen? Also die ersten Jahre sind doch die schönsten. Hey, es kann wachsen. Es kann über Jahrzehnte wachsen bis zu deinem letzten Atemzug. Nicht nur die Liebe zu Gott, auch die Liebe zu Menschen. Denn wenn du Gott liebst, hast du den Zugriff auf die Quelle, die dich überhaupt erst befähigt, einen Mensch zu lieben trotzdem. Er ist, wie er ist. Richtig? Jeder, der sich ein bisschen näher kennt, weiß, da gibt es trotzdems. Es gibt nicht nur weils. Ich liebe dich, weil. Und wenn du schon ein paar Jahre älter bist und vielleicht schon ein paar Jahre oder Jahrzehnte verheiratet bist, dann könnte es so aussehen, als ob die trotzdems überwiegen. Trotzdem du so zugenommen hast. Trotzdem du so wenige Haare hast. Trotzdem du Eigenarten entwickelt hast, die ich vielleicht nicht mag. Lieb ich dich? Es ist nicht die Art von Liebe, die sich jeder Mensch wünscht. Bedingungslos. Einfach so, wie ich bin. Menschen, vor denen ich ungeschminkt sein kann. Für Frauen ist das ein größerer Begriff als für uns Männer. Ja, wo ich ungeschminkt sein kann. Wo ich sein kann, wie ich bin. Wo ich nicht Masken aufziehen muss, um irgendwo mithalten zu können, sondern wo ich einfach sein darf, wer ich bin. Und wenn ich so sein darf, wie ich bin, dann mache ich mich umso schöner. Richtig? Ja. Wir haben uns im zweiten Teil dieser Serie Liebe damit beschäftigt, dass Streit und Unvergebenheit per Definition Serienkiller sind im Leben von Menschen. Erinnert euch noch an den Ausschnitt vielleicht aus dem Video von dem afrikanischen Pastor, der 3 Tage tot war mit Totenschein und dann zurückkam und als Quintessenz sagte, und das ist für mich das Erstaunliche, ich werde nie wieder Streit zulassen in meiner Umgebung. Ich werde mich auf der Toilette einschließen, aber ich werde nicht mehr Teilhaber sein von Streit, weil ich gesehen habe, wie viele Leute in der Hölle gelandet sind wegen Streit. Okay, völlig neue Betonung des Themas. Die Bibel betont es durchaus so klar, nur es wird nicht immer so klar gepredigt oder vielleicht auch nicht so geglaubt. Wir haben auch über 7 Wege gesprochen, wie wir lieben können, also wer das nicht mitbekommen hat, die Predigt ist downloadbar oder hier im Mediendienst zu erwerben. Heute geht es um Liebe als Durchbruchsfaktor. Wir sind immer noch in diesem 2014er Thema und Themenblock und werden da auch noch ein bisschen drin bleiben. Es geht heute um das Vaterherz Gottes und unseren Stand als Söhne und Töchter. Auch der Bereich der Liebe ist sehr wichtig. Wir wollen gegeneinander aufeinander Acht geben und uns gegenseitig anspornen. Wie kann ich das besser, als wenn ich von der Liebe selbst berichte? Von dem Gott, der sagt, ich bin Liebe. Vielleicht erinnert ihr euch an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich bin sicher, jeder von euch hat davon schon mal gehört, gelesen, eine Predigt mitbekommen. Zusammenfassend ist da ein liebender Vater und da ist ein Sohn, der fortgehen will. Die Motive waren nicht ganz deutlich. Vielleicht denkt er, er schafft es besser ohne seinen Alten. Er will sein Erbe. Und zu dieser Zeit war das bedeutend mit, du bist tot für mich. Weil es war nicht üblich, im Orient sein Erbe sich vorzeitig übereignen zu lassen. Es schwächte ja die Großfamilie. All das wurde ja halbiert, was noch da war. Und sein Vater gab es ihm. Und er ging dann fort. Es war ein segnender Vater, kein kontrollierender. Es war die Art von Vater, die wir uns wünschen. Er ließ los. Und dann erlebte der Sohn ein totales Versagen. Er ging in die Welt mit viel Geld, hatte kurzzeitig die Freuden des Lebens genossen und endete dann schließlich bei den Schweinen, wo er nicht mal das Futter bekam, was die Schweine zu fressen bekamen. Und irgendwann macht es dann Pling oder Krach oder Bums und er erkannte, was mache ich hier eigentlich? Da gibt es einen Vater, der mich zwar jetzt nicht mehr lieben kann, so dachte er, weil was ich getan habe, ist unverzeihlich. Ich habe ihn eigentlich als tot erklärt. Aber wenn der mich wenigstens anstellt, als einer seiner einfachsten Arbeiter, geht es mir 10-mal besser als hier bei den Schweinen. Und er nimmt seine letzten Kräfte und kehrt zurück. Und wir wissen, er kehrte ohne Erwartung zurück, aber sein Vater hielt Ausschau, Tag für Tag. Wir wissen nicht, wie lange er weg war. Monate, vielleicht sogar Jahre. Aber er verlor nicht die Hoffnung, dass sein Sohn doch noch zurückkam. Er betete sicherlich jeden Tag mehrfach für seinen Jungen, dass er bewahrt wird, dass er das überlebte. Er war ein erfahrener, lebenserfahrener Mann, er kannte die Gefahren der Jugend und der Hormone und all dem, was damit zukommt, wenn das nicht mehr geschützt und abgedeckt wird. Und dann kommt er zurück. Und wir erleben eine völlige Wiedereinsetzung des Sohnes. Und auf der anderen Seite auch einen älteren Bruder, der das überhaupt nicht versteht. So, ich würde mir gerne mit euch so einen 10-Minuten-Film anschauen, den wir auch Reinhard Bunke verdanken und den ich so schön finde. Er spiegelt nicht alle Details dieser biblischen Geschichte wider, aber doch einige sehr wichtige, die uns, glaube ich, das nochmal ganz bewusst machen. Weil, denkt immer daran, das Bild des Vaters, was ihr hier gleich seht, das hat Jesus gebraucht, um seinen himmlischen Vater zu beschreiben. Er nahm dieses Gleichnis, um seinen Jüngern zu zeigen, so ist der Vater im Himmel. Und wer mich sieht, sagt er, der sieht den Vater. Wir sind eins. Er sagt, das ist, wie Gott wirklich ist. Und das ist völlig anders, als die Religion uns Gott manchmal vorgaukelt. Auch hier in Deutschland. Okay, seid ihr bereit für den Film? Dann bitte Film ab. Welch ein Bild für einen Vater. Was auch immer du für einen hattest, der ist besser. Was auch immer du für einer bist oder warst, der ist besser. Und in seiner Gegenwart entwickeln sich echte Väter oder solche, die es mal werden. Ich finde, es gibt drei Überraschungen in diesem Gleichnis und einiges davon ist auch in diesem Film zu sehen gewesen. Die erste Überraschung ist, dass der Vater dem Sohn entgegenrennt. Das ist wirklich so in der Bibel. Ich meine, der Patriarch im Orient, das war eine würdige Gestalt, die rennt nicht. Zu der rennt man, steht ihr? Aber Jesus beschreibt hier was völlig anderes. Er beschreibt einen Vater, der seinen Sohn so liebt, seinen Jungen so liebt, dass er jede Würde zur Seite wirft und nach seinem Jungen rennt. Vor allem, wo er sieht, es geht ihm nicht gut. Er kommt nach Hause. Jesus beschreibt einen Vater, der so schnell vergibt und der so schnell aufhilft. Und wieder einsetzt. Wir wissen, dass er ihm den Siegelring wiedergab. Eine der ersten Handlungen, die Jesus beschreibt, ist. Er gab ihm neue Schuhe. Ein Zeichen dafür, wieder eingesetzt zu sein. Er gab ihm die Familienkleidung, die ihn zeigte als Erben. Er setzte seine Erbschaft wieder ein, wieder her, obwohl er eigentlich alles verprasst hat. Und er gab ihm den Siegelring. Er konnte damit Prokura ausüben. Er konnte Geschäfte tätigen. Er gab ihm vollstes Vertrauen zurück. Der ihn so behandelt hat. Der Sohn ist überwältigt. Der Vater läuft ihm entgegen. Ich weiß nicht, ich glaube, viele von euch haben das erlebt. Ich war erst 20, wo ich das erlebt habe, wo es bei mir Krach gemacht hat. Und ich mich gefragt habe, was mache ich eigentlich ohne Gott? was habe ich erreicht in meinem Leben? Was habe ich für Aussichten? Was wird passieren? Was ist das alles wert? Wo ist Sinn und Ziel und Wert? Und ich bin so dankbar, dass Menschen mir von Gott erzählt haben in dieser Zeit. Und dass ich ihn so früh gefunden habe. Ich weiß, einige von euch, die haben ihn später gefunden. Und andere sitzen vielleicht heute hier und finden ihn hier. Wie auch immer. Aber wenn du diesen Vater einmal kennengelernt hast, einmal wirklich erlebt hast, wie er wirklich ist, dann wirst du nicht mehr gleichgültig an ihm vorbeigehen. Wenn du einmal erkannt hast, dass Gott, der einzig wahre, wirklich existierende Gott, überhaupt nichts mit Religion zu tun hat oder mit Kirche in der weitläufigen Form, dann wirst du neu nach ihm Ausschau halten und wirst die alten Bilder in deinem Kopf vom Religionsunterricht oder vom Kommunionsunterricht oder wo auch immer du die her hast, von deinen Lehrern, von deinen Eltern, du wirst sie über Bord werfen und wirst die Bibel aufschlagen und wirst fragen, Gott, wer bist du wirklich? Wenn man all die Menscheleien wegtut, all die Traditionen und Religionen raustut, wer ist wirklich Gott? Und dann kommst du an diesem Bild nicht vorbei. Denn das ist die Erklärung seines eingeborenen Sohnes und mit Gottes, Jesus Christus. Er beschreibt ihn in dieser Form. Er sagt, das ist er. Und alle anderen Bilder, und glaubt mir, die hatten damals auch ihr religiös gefertigtes Bild im Kopf. Ihr jüdisch-traditionelles Bild von Gott. Was genauso falsch war, in vielerlei Hinsicht, wie das, was wir heute in unseren christlichen, religiösen Köpfen haben. Und erst wenn wir das Bild loslassen und sagen, Gott, ich will wirklich wissen, wer du bist. Ich will die anderen alten Meinungen, und wenn sie noch so gut gemeint waren, ich will sie erstmal zur Seite legen und will wissen, was sagt dein Wort über Gott? Was sagst du über dich selbst? Wie erklärst du dich und deine Persönlichkeit? Und dann kommen wir auf einen Gott, der dem Vater entgegenläuft, der dem Sohn entgegenläuft. Das ist die erste Überraschung in diesem Gleichnis für mich. Die zweite ist, der Vater verlässt das Fest, und das sehen wir hier in diesem Bild nicht mehr, weil es gab danach eine Party. So wie die Bibel sagt, es für jeden Einzelnen von uns eine Party gab oder noch geben wird, der sein Leben Gott gibt. Die Engel im Himmel, sagt die Bibel, feiern. Für jeden Einzelnen, der heimkommt ins Vaterhaus. Und ich glaube, noch nicht jeder, der hier sitzt, ist wirklich da. Noch nicht da. Es gibt eine Gelegenheit nachher, wo du heimkommen darfst, wenn du das möchtest. Der ältere Bruder, der hier überhaupt nicht vorkommt in dem Film, aber sehr wohl in der Bibel, der war sauer. Er hat alles verpasst, der Junge. Und der Ältere hat treu die Stange gehalten, hat durchgehalten zu Hause, hat all die Arbeiten seines jüngeren Brüders vielleicht noch miterledigt. Und dann kommt da der Großkotz wieder, der ja behauptet, er kann alles besser. Weiß alles besser, wird es besser geregelt bekommen. Und der Vater setzt ihn wieder voll ein. Womit hat er das verdient? Gott ist unfair. Er hat es nicht verdient. Als ich 20 Jahre alt war und Gott kennengelernt habe, hat er mich in einem Moment ins Vaterhaus wieder hineingeholt. Er hat all den Müll, den ich gemacht habe in der Zeit. Ich war als Jugendlicher durchaus jemand, der Müll gemacht hat. Er hat alles vergeben. Alles. Ich habe es überhaupt nicht verdient, etwas davon vergeben bekommen zu haben. Er hat alles vergeben. Er hat mich eingesetzt als vollwertigen Sohn. Als Sohn Gottes. So wie bei dir auch. Als Sohn oder Tochter. Manchmal übersehen wir, dass wir das überhaupt nicht verdienen. Aber gerade mal überhaupt nicht. Der Humanismus lehrt uns ja, wir sind gut. Die Bibel lehrt uns, wir sind von Grund auf überhaupt nicht gut. Unser Herz ist voll schlechter Gedanken. Wenn wir die Gelegenheit haben, sind wir fast zu jeder Sünde fähig. Denk mal darüber nach. Ja, aber ich bin besser als der. Darum geht's nicht. Du kannst besser als ein Massenmörder oder Kinderschänder sein und trotzdem bist du schlecht. Ohne ihn. Wir alle haben diese Gedanken. Also nicht Kinderschänder und sowas, aber wir haben Gedanken in unserem Kopf. Wir haben Taten getan, wir haben Worte gesprochen, die definitiv Zielverfehlung waren, nach Gottes Perspektive und nach Gottes Wertemaßstab. Wir haben versagt. Jeder Mensch hat versagt. Glaubt das jemand hier? Bin ich beruhigt. Ich habe vieles aus dieser Predigt aus diesem Buch geklaut. Das Buch heißt Gottes Vaterherz entdecken von Matthias Hoffmann. Und ich empfehle es ausdrücklich. Es ist Pflichtlektüre für unsere Zellleiter, aber wenn du kein Zellleiter bist, lies es trotzdem. Besorg es dir, unser Büchertisch besorgt es dir gerne, da hat es auch vorrätig. Ich möchte darüber einen Ausschnitt vorlesen, daraus. Da heißt es, darüber sind wir uns sicherlich einig, dass Jesus beim älteren Bruder an uns gedacht hat, die wir eigentlich immer schon irgendwie fromm waren und im Vaterhaus gelebt haben. Die älteren Brüder und Schwestern sind die engagierten Christen, die draußen auf Erntefeldern arbeiten. Wir leben im Vaterhaus und doch leider oftmals mehr mit einer Knechtsgesinnung als im Bewusstsein, dass wir himmelreich sind. Deshalb können wir auch leicht bitter reagieren, weil in uns immer noch der Mangel vorherrscht. Wir sind nie so richtig äußerlich vom Vater weggegangen. Wir leben mit ihm alle Tage. Aber unsere Beziehung zu ihm ist oberflächlich. Wir reden mit ihm über die Arbeit, aber nicht über seine und unsere tiefsten Herzenswünsche. Wir leben aneinander vorbei. Und wenn wir drinnen die hören, bleiben wir sogar wütend draußen vor der Tür. Wie wunderbar, dass unser himmlischer Vater uns gleichermaßen liebt und Ausschau auch nach uns hält. Hier kommt es zur nächsten Überraschung. Der Vater verlässt das Fest und geht auch uns entgegen. Er sagt, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Du warst zwar äußerlich anwesend, leider aber nicht mit deinem Herzen. Schau nur, ich enthalte dir nichts vor. Alles, was mein ist, gehört auch dir. Rede doch mit mir. Lass uns in Beziehung treten. Ich will all deinen Mangel so gerne ausfüllen. Du bist nicht nur mein Mitarbeiter, sondern mein geliebter Sohn und sollst auch mein Freund sein. Höre doch, wie liebevoll der Vater um uns wirkt. Wer könnte da noch widerstehen, nicht mit hineinzugehen? Die dritte Überraschung aus diesem Gleichnis ist, dass die offenen Arme des Vaters, das sind die Arme Jesu am Kreuz. Es geht hier nicht nur um den Vater und seine zwei Söhne in diesem Gleichnis. Es geht um Gott, Vater und alle seine Kinder. Jesus erklärt das. Er sagt, ich und der Vater sind eins. Er sagt, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Hör mal hin, vielleicht sagt er dir das gerade. So lange bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, sagt Jesus, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der die Werke. An einer anderen Stelle, das sind alles Ausschnitte aus dem Johannesevangelium, sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Und noch ein letzter Ausschnitt, den ihr kennt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Leider bleiben viele Leute am Kreuz stehen, statt es als das zu nehmen, was es ist. Als die Tür zum Vaterhaus. Das ist der Eintritt. Das ist nicht das Ende, das ist nur der Eintritt. Wenn wir Jesus und sein Opfer am Kreuz erkannt haben, dann dürfen wir reingehen, wir dürfen weitergehen. Wir müssen nicht bei Jesus stehen bleiben. Jesus will uns Wegweiser sein zum Vater, damit wir seine Liebe ganz erfahren. Nicht nur die Liebe des Retters und des Bruders Jesus, sondern auch die Liebe des himmlischen Vaters. Weil nur wer durch sie hineingeht, durch diese Tür, der gelangt auch in die herrliche Beziehung zum Vater selbst. Und einige Christen haben, aber der Vater ist irgendwie schwierig. Vielleicht, weil dein eigener Vater schwierig war. Oft übertragen wir Dinge vom natürlichen ins Geist. Jesus spricht sogar von der engen Pforte. Und ich glaube, diese Tür passen nur Kinderherzen. Nur wer sich demütigt und kindlich klein wird, der passt. Die offenen Arme des Vaters im Gleichnis, das sind die offenen Arme Jesu am Kreuz. Hier hängt blutend das Vaterherz Gottes. Nirgendwo werdet ihr eine tiefere Offenbarung seiner Vaterliebe finden als in der Passion Christi. Das ist der Lauf des Vaters. Das ist alles, was er zu geben hat. Das Beste. Er rennt seinem Sohn entgegen. Er tut das, was der Sohn niemals tun könnte. Er könnte sich keine Vergebung verdienen. Er könnte sich das Recht nie mehr verdienen, nach Hause zu kommen. Es gibt nur einen Weg. Die Gnade und Liebe des Vaters, die sich erzeigt durch das Opfer seines Sohnes am Kreuz, das er auf sich nimmt, damit wir es nicht zahlen müssen. Er zahlt die Rechnung, die du und ich verursacht haben. Das ist die große Wahrheit. Und ich möchte in dem Zusammenhang nochmal über den älteren Bruder sprechen. Ich möchte über unser Herz sprechen. Unser Herz ist entweder ein verwaistes Herz, das Herz eines Waisenkindes, oder es ist das Herz eines geliebten Sohnes oder einer geliebten Tochter. Aber es kann nicht beides zur gleichen Zeit sein. Was meine ich damit? Ein Waise hat kein Zuhause. Der Sohn, die Tochter hat Familie. Weiß sich sorgen. Der Waise muss für sich selbst sorgen. Er ist orientierungslos, er ist ohne Besitz, er ist einsam, er erlebt Misstrauen und lebt Misstrauen und er ist ohne Schutz. Einige von uns erkennen das eine oder andere aus ihrem Leben. Das geliebte Kind darf Kind sein. Es muss nicht für alles sorgen, es darf nehmen, es darf genießen, es darf erleben, wie für es gesorgt wird. Es darf Identität und Name besitzen. Es weiß, ich gehöre zur Familie XY und mein Nachname gibt mir Identität. Meine Vorfahren geben mir Herkunft und Geschichte. Da ist ein Erbe, was das Kind erwartet. Da ist Geborgenheit, da ist Vertrauen und da ist Schutz. Wir als Familie, wir lesen gerade die Biografie von einem beeindruckenden Mann, Dietrich Bonhoeffer. Und in dem Eingang wird er beschrieben und seine Familie, seine Herkunft. Und es kommt da so ein Satz vor, etwa so wie, er ist in der vierten Generation, ich weiß nicht, vierten, fünften Generation von sehr, sehr reichen Personen aufgewachsen. Und er hat dieses selbstverständliche Selbstbewusstsein, was nur Menschen haben, die eben nicht in der ersten Generation reich geworden sind. Da habe ich gedacht, das stimmt. Wenn du aus einer Familie kommst, wo Mangel war, und selbst wenn du es schaffst, dein Leben auf die Reihe zu bekommen und Versorgung und vielleicht sogar Wohlstand und Reichtum zu haben, ist doch immer noch so die Frage da, verdienst du das? Wird es bleiben? Ich muss es schützen, sonst ende ich vielleicht wie? Wisst ihr? Und das haben Leute nicht, die in der dritten, vierten Generation Multimillionäre sind. Die kennen diese Gedanken gar nicht, weil das war immer so. Die sind so groß geworden, die haben Umgebung, Leute, denen es auch so geht. Und die können sich nicht mal vorstellen, dass sie mal arbeiten müssten für ihr Geld. So. Wir sind auch geistig gesehen. Wir haben das geschenkt bekommen. Viele von uns sind nicht geistlich groß geworden, sind nicht in gläubigen Familien aufgewachsen. Die wenigsten von uns. Ich auch nicht. Meine Mutter hat ein Jahr vor mir bekehrt und mein Papa auch nur kurz vor mir. So, wir sind jetzt die Ersten, die groß werden, der verständliche Jesu. Das ist schön. Und das ist neu. Es ist Pionierarbeit. Das Herz eines verwaisten Kindes hält fest. Es hält Rissen fest. Meins, meins, meins. Es hält Menschen fest. Mama hat mich aber lieber als du. Dahinter schlummert viel mehr als nur eine kleine. Es hält Situationen. Es ist mein Job. Jemand darf wissen, wie ich den mache, damit mich keiner ersetzen kann. Waisenkinder. Ein Waisenkind gibt nicht gerne ab. Ein Herz des geliebten Kindes ist freigebig und es ist großzügig. Es ist los. Es weiß, da ist jemand, der für es sorgt. Es hilft gerne anderen. Es gibt Geheimnisse, Geheimnisse in der Form von schützenswerte Geheimnisse, um meine Position zu stärken. Es gibt Informationen weiter. Ja, wenn du die Arbeit so und so machst, bist du viel besser. Ja, hast du keine Angst, dass ich besser sein könnte? Nee, mach doch, ist doch cool. Der Weise versteht es nicht. Wieso hilfst du mir?
könnte ja deinen Platz einnehmen.
Ja, wenn es so kommt.
Mir geht es nicht schlecht deswegen.
Wie?
Was denkst du denn?
What's going on?
Das geliebte Kind gibt frei, es kann loslassen, weil das geliebte Kind hat genug.
Hör mal in dich rein.
Wo findest du dich wieder? Auf der Seite, dass du eher festhältst und nicht gerne loslässt? Oder auf der Seite, dass du lässt los?
Es kommt ja nach.
Du weißt, dass es nachkommt, weil du kennst deinen Vater.
Das weiß ein Kind, kennt seinen Vater nicht. Es kennt vielleicht noch Jesus, aber nicht den Vater.
Okay, ich bin gerettet, ich komme in den Himmel. Aber die Zeit von jetzt bis zum Himmel, da muss ich echt aufpassen, dass ich wieder verliere und dass ich nicht übervorteilt werde.
Das verwaiste Kind, das sucht Bestätigung durch Leistung. Es hat die Not, gebraucht zu werden.
Was, wenn meine Kinder aus dem Haus sind? Niemand braucht mich mehr. Was bin ich noch wert? Das war doch meine Bestätigung. Da habe ich doch meine Liebe bekommen. Das hat doch auch anderen gezeigt, dass ich für was gut bin.
Das geliebte Kind, das ruht in seiner Identität. Das weiß, ich bin geliebt.
Die Kinder aus dem Haus sind,
ich weiß beides wissen.
Ich freue mich über beide Situationen, weil beide haben gute Seiten an sich.
Das verwaiste Kind ist auf Menschen zentriert. Es sucht Anerkennung bei Menschen. Es ist zu erkennen durch Menschengefälligkeit und auch durch Menschenfurcht. Es wird viele Dinge nicht tun, die es tun könnte, wegen Menschenfurcht.
Das geliebte Kind hingegen, das ist auf Gott zentriert. Es sucht nur die Anerkennung der Liebe des Vaters. Und die ist frei verfügbar. Ich muss nur Zeit mit ihm verbringen. Die Anerkennung ist sofort da. Die wissen sich geliebt. Die brauchen sich nichts verdienen. Die sind in der Arbeitslosigkeit genauso geliebt wie als Multimillionär. Die sind in Gesundheit genauso geliebt wie als Invalide. Das wissen sie. Das ist nicht ein Problem.
Die Liebe ist da. Die Bestätigung ist da. Mein Wert ist nicht entscheidend, ob ich alt oder jung, dick oder dünn, arm oder reich bin.
Das verwaiste Kind hat inneren Frieden in Regeln und in Sicherheit.
Da kommt der Frieden her von einem weisen Kind.
Ich brauche innere Regeln, die muss ich kontrollieren können, und ich brauche Sicherheiten. Ich poche auf meine Rechte als Waisenkind. Gebote und Verbote sind sehr, sehr wichtig.
Ich brauche diesen schützenden Rahmen. Alles muss seine Ordnung haben. Es darf nicht etwas spontan anders kommen. Das verunsichert das Waisenkind.
Es verliert Kontrolle, es verliert den Überblick, es weiß nicht, wo es ist.
Und das geliebte Kind hat inneren Frieden eben nicht in Regeln und Sicherheit, sondern in der Beziehung zum Vater.
Es weiß, ich bin geborgen.
Es kennt diese Erfahrung, Auge im Sturm.
Da bin ich daheim. Da war ich schon ein paar Mal. Ist ein guter Ort.
Drumherum geht die Welt unter und ich bin bei ihm.
Und alles ist gut.
Und alles wird gut. Auch wenn es am Anfang nicht so aussieht und auch wenn es schwierige Zeiten gibt. Der innere Frieden, die Beziehung zum Vater bedeutet, zu Hause zu sein.
Das verwaiste Kind wird durch Furcht geleitet. Weil es unsicher ist.
Einer der wichtigsten Zettel, die da liegen, ist, who am I? Vom Weihnachtsgottesdienst. Nehmt es euch mit, verteilt, macht eine Zelle daraus, nehmt 10 Stück für eure Zelle mit.
Wer bin ich? Das weiß das Waisenkind überhaupt nicht. Es hat keine Identität in sich selbst.
Furcht leidet es.
Dominanz, Stolz, Manipulation, aber auch Minderwertigkeit, die Angst vor dem Versagen. Das ist, was diese Persönlichkeiten leitet.
Bitte hör hin. Ist da was in deinem Leben? Spürst du das?
Spricht Gott gerade zu dir? Ich vertraue ihm, dass er spricht.
Und als vielgeliebtes Kind wirst du durch Frieden geleitet.
Du hast dieses Bewusstsein in dir, mir kann nichts passieren.
Alles wird gut, wie Nina Ruge früher immer sagte.
Du weißt, dass das so ist.
Du hast deinen Wert ja bereits gefunden.
Es gibt nichts, 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 was du tun kannst, dass deinen Wert vor Gott auch nur um 1% erhöhen könnte. Weil du hast ihn so 100%.
Und nichts von dem, was du an Versagen oder sonst was in deinem Leben produzieren kannst, könnte auch nur 1% von dieser Liebe und Anerkennung und Bestätigung von Gott wegnehmen.
Wenn du das einmal gefressen hast,
ey,
du pochst nicht mehr, du musst nicht mehr all die anderen Dinge tun.
Demut nennt man das, wenn ich weiß, wer ich bin.
Der Weise hat einen kranken Selbstwert.
Entweder zu hoch, dann ist er stolz, oder zu niedrig.
Und dann ist Minderwertigkeit da.
Der Weise weiß sich nicht einzuschätzen. Er lebt aus der Annahme des Menschen.
Oder der Menschen. Und wenn die Menschen ihm die Annahme nicht mehr geben, dann wird er aggressiv oder selbstmordgefährdet. Flucht oder Angriff oder Resignation, Depression wäre die dritte Möglichkeit. Der Sohn hat einen gesunden Selbstwert. Der kann stehen zu seinen Stärken und auch zu seinen Schwächen. Der weiß, wer er ist. Weil er weiß, die Annahme des Vaters ist da. Ich kann schwach sein. Ich muss nicht alles können. Hier sind Leute, die sind viel klüger als ich hier in euren Reihen. Das sind Menschen, die können einige Dinge viel besser als ich. Und ich freue mich. Ich bin nicht im Wettbewerb, wisst ihr? Ich muss nicht alles können. Ich muss auch nicht alles wissen. Ich muss aber wissen, wer ich bin. Nämlich sein geliebter Sohn. Und daraus fließt alles, was ich für mein ganzes Leben je gebraucht habe. Der Weise muss immer stark sein. Er muss immer Masken tragen, Lebenslügen. Und mit oft ganz tiefer Scham dahinter. Er hat seine Feigenblätter immer an. Er versteckt sich. Die erste Frage von dem Waisenkind war, Adam, wo bist du? Der Sohn kann schwach sein. Er ist ehrlich und wahrhaftig. Er ist verwundbar. Transparent. Er kann sich sehen lassen, so wie er ist. Lieb mich oder hass mich, habe ich früher immer gesagt, so bin ich. Ich verändere mich, ich arbeite auch an mir, aber schau mal, du wirst bekommen, was du siehst. You will see what you get. Kannst du das sagen, ganz ehrlich? Bist du so mit anderen Menschen? Oder versuchst du doch irgendwie, dem will ich doch gefallen und da muss ich mich ein bisschen anpassen? Der Sohn braucht sich nicht verstecken. Er ist nackt vor Gott. Der Weise ist ein Kritiker. Der Weise sieht und sucht immer eher das Negative. Er schaut, wo funktioniert was nicht. Weil wenn ich Fehler bei anderen finde, dann stehe ich ja selbst besser da. Ich habe die Fehler ja entdeckt. Gut, hä? In der Schule. Der hat was falsch gemacht. Ah, oh, gut, eins setzen. Ich überziehe jetzt. Der Sohn hingegen ist ein Ermutiger, kein Kritiker. Er ist positiv ausgerichtet. Er sucht und auch er sieht in der Regel viel eher das Positive. Er guckt dieselbe Situation an, aber er sieht andere Dinge. Er wird von etwas aufgebaut, wo der andere eher depressiv rausgeht. Weil er irgendwas nicht so richtig war. Der Weise wird motiviert durch Angst und der Sohn durch Liebe. Also Furcht und Unsicherheit gegenüber Annahme. Der Weise, wenn er Frucht sucht, oder Frucht, wenn du sein Leben Frucht unterstellst, dann wirst du Folgendes finden. Du wirst finden, dass der Weise herrscht, dass der Weise in Fraktionen und Gruppierungen zu finden ist. Er sucht demokratische Systeme und dort schießt er quer. Du wirst ihn in Unabhängigkeit sehen. Unabhängigkeit ist ganz wichtig. Und in Kontrolle. Aber auch in Distanz. Er wird niemanden so nah an sich ranlassen. Den Sohn hingegen siehst du als jemand, der dient. Als jemand, der in Einheit sucht und der in Einheit produziert, auch durch sein Mitwirken. Jemand, der Gemeinschaft liebt, der Gemeinschaft fördert. Nicht Zwietracht, sondern Einheit. Jemand, der Verantwortung übernimmt. Das ist die Frucht in seinem Leben. Und auch Nähe zeigt und Nähe lebt. Weil, wenn ich nichts zu verlieren habe, guck doch in mein Leben. Ich bin, wie ich bin. Ich möchte jetzt hier schon einen kurzen Aufruf machen. Ich empfinde, dass Gott selbst dich zum göttlichen Dreiklang aufruft, so nenne ich das, wenn du dich von diesem weisen Geist angesprochen fühlst. Ich sage nicht, dass du weise bist. Dein Vater liebt dich, ob du dich so fühlst oder nicht. Aber möglicherweise ist in deinem Leben dieses Waisengefühl, dieser Waisengeist doch sehr stark. Und er verhindert, dass du in diesen Frieden Gottes reinkommst, in diese Freude Gottes, in diese echte, angenommene Gotteskindschaft. Und dann kannst du Buße tun. Wieso? Ich kann nichts dafür. Doch, du kannst was dafür. Du hast dich nicht dagegen gestellt bisher. Du hast die Rolle des zweiten Sohnes sozusagen nicht abgelegt. Du hast nicht gesagt, Vater, es tut mir leid. Ich laufe hier meinen Gefühlen hinterher, ich laufe hier alten Verletzungen hinterher. Ja, hat alles irgendwelche Gründe. Wir können jetzt graben und tiefe Löcher buddeln und finden dann, dass deine Mutter dich mal falsch angeguckt hat oder dass ein Onkel dich falsch angepackt hat und deswegen bist du heute so. Oder wir sagen, stop it. Von heute an kannst du entscheiden, wer du morgen sein wirst. Du kannst so weitermachen, das ist dein Recht. Hast allerdings kein Recht mehr, dich zu beschweren danach. Oder du sagst, okay. Wollen habe ich das ja nie. Es war mir vielleicht nur nicht bewusst bisher. Ich will kein Weise sein und es gibt auch keinen wirklichen Grund dafür, dass ich einer sein sollte, vor allem kein biblischen. Also kann ich jetzt aufstehen, kann sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich bisher diesen Gedanken nicht wirklich zugelassen habe, nicht wirklich nicht gesucht habe als Vater, dass ich eher auf Abstand war und dass ich darin geblieben bin. Und dann kannst du Vergebung empfangen. Der Vater vergibt sofort. Bring ihm eine Schuld aufrichtig und er vergibt. Und dann kommt neue Saat in dein Leben. Und das wäre dann ein Segen, den ich über dir aussprechen möchte. Ich möchte es mal so machen. Wer sich jetzt angesprochen fühlt, bitte steh auf deinem Platz. Stell dich einfach dorthin, wo du jetzt bist. Jetzt nimm dir ein paar Sekunden und bring das vor Gott in der Weise. Sag Gott, es tut mir leid, dass ich hier das nicht angenommen habe bisher, dass ich ja dein Sohn bin, dass ich deine Tochter bin. Und dass ich mich immer noch verglichen habe und immer noch versucht habe, mir das zu verdienen, was mir ja längst gehört. Vergib mir. Sag das in deinen Worten jetzt, Gott. Danke, Herr. Oh. Danke, Herr. Thank you, Jesus. You're so good. Danke, Herr. Ich spreche Vergebung aus über jedem von euch. Der Herr sagt, wenn du zu ihm gehst und bringst deine Schuld, dann ist er treu und gerecht und vergibt dir alle Ungerechtigkeit. Und ich segne euch jetzt mit der bedingungslosen Liebe des Vaters. Ich spreche über jedem von euch aus. Du bist ein vielgeliebter Sohn, eine vielgeliebte Tochter. Du bist eine Tochter des höchsten Königs, eine Prinzessin und du ein Prinz des höchsten Königs. Der Vater liebt dich mehr, als du jemals erfahren kannst. Seine Liebe ist jenseits all dessen, was wir auf dieser Erde begreifen können und ermessen können. Er hat seinen Sohn geopfert für dich. Er hat dich selbst geformt. Zwei größere Beweise für Liebe kann es nicht geben. Er ist für dich. Er liebt dich. Vater, ich bitte dich, dass du jetzt deine Söhne und Töchter bestätigst. Dass du jetzt einziehst. Ich binde jeden weisen Geist. Und sag, du verlässt jetzt diese kostbaren Geschwister in Jesu Namen. Ich breche deine Kraft gemäß ihrer eigenen Entscheidungen und Worte und verfluche dich, Teufel, dass du hier Lügen auf sie gelegt hast. Ich segne sie jetzt mit dem Geist der Wahrheit und dem Geist der Weisheit. Heiliger Geist, bezieh jetzt die Räume, die vom Weisen Geist bezogen waren. Füll sie mit der Liebe und der Annahme und der Bestätigung unseres Vaters im Himmel. Lass jeden das empfangen und erfahren, nicht nur heute, sondern von jetzt an bis zur Ewigkeit und dann ohne Grenze. Ich danke dir dafür, Herr. Du bist viel geliebt und du bist Sohn und Tochter. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Der Waisengeist muss wie Ismael in die Wüste geschickt werden. Der versklavte Waisengeist sieht die Freiheit der Kindschaft im anderen und schlägt in blinder Wut um sich. In die Wüste zu schicken kann bedeuten, dem Bedürfnis nach Harmonie und Frieden zu entsagen und Menschen bewusst in die Hände Gottes abzugeben, sie loszulassen und Gott machen zu lassen. Ich spreche jetzt von Menschen in eurer Umgebung, die nicht hier sind, die jetzt nicht die Gelegenheit hatten, Entscheidungen zu treffen. Es können Menschen sein, die Co-Abhängigkeit leben, die sich an dir festsaugen und deine Bestätigung immer suchen, jeden Tag. Habe ich es richtig gemacht? Habe ich es gut gemacht? Geld, das ist richtig, ist gut. Ich habe dir Geld gegeben, ist toll, oder? Ja, das sind Auswirkungen von diesem Geist. Bitte fütter ihn nicht. Du tust der Person damit überhaupt keinen Gefallen. Wir müssten diese Menschen manchmal wirklich loslassen und in die Wüste schicken, wo Gott ihnen begegnen kann. Weil das Problem löst du und ich nicht. Das Problem kann nur Gott lösen. Ich bin nicht Gott, ich kann das nicht. Wir nehmen Menschen die Möglichkeit, in Sohnschaft zu kommen, wenn wir die Schmerzen abkürzen wollen und mit seelischer Zuwendung zukleistern. Nur unser himmlischer Vater hat die Macht, ein Waisenkind in einen geliebten Sohn oder eine geliebte Tochter zu verwandeln. Ich möchte jetzt zum Schluss noch 5 Wege zeigen, wie wir in der Liebe des Vaters bleiben können. Iris, würdest du auf der Chart das mitschreiben? Ich habe das schon vorgeschrieben. Irgendwo weiterhin. In schwarz bitte. Der erste Weg, um in der Liebe des Vaters zu bleiben, ist Anbetung. Anbetung hält mich in der Herrlichkeit des Vaters. Die Sprache der Liebe ist Anbetung. Wir wissen, dass gottlose Menschen auch anbeten. Sie beten Autos an, Fußballstars, Häuser, Ehepartner, Kinder, alles Mögliche. Macht, Sex, Geld, Dinge, alles. Die Kinder. Nehmen wir uns Zeit, um die Stimme des Vaters auch zu hören? Oder? Dann wären wir vertrauter mit ihm. Dann bist du auf dem richtigen Weg. So läuft es nämlich in jeder guten Beziehung. Du lernst dich kennen. Das Vertrauen wächst. Und wenn du mal 25 Jahre oder länger mit ihm gehst, und schon viel früher wirst du sagen, ich vertraue ihm. Wenn er was hat, ich mach's. Weil es geht immer gut aus, wenn es seine Idee war. Bei meinen ist es nicht immer so. Meine Ideen sind manchmal total clever, aber das heißt nicht, dass sie wirklich gut ausgehen. Weil ich kenne das Ende ja nicht von dem. Wenn er mir was sagt, er kennt das Ende. Er weiß, was gut ist. Und er weiß auch, wofür ich gedacht bin. Drittens, das Wort Gottes ist ein Weg, um in der Liebe des Vaters zu bleiben. Gottes Worte wurden von schwachen, fehlbaren Menschen aufgeschrieben, doch vom starken Geist Gottes eingehaucht und durchweht. Wir sollen mit den Augen eines Sohnes und einer Tochter lesen und darin die vollkommene Weisheit und Wahrheit des Vaters entdecken. Die Bibel ist das ganze Wort Gottes. Sie ist ganzes Wort Gottes. Und sie ist eine Sammlung von Liebesbriefen von einem Vater an mich, sein geliebtes Kind. Wenn seine Worte in mir bleiben und ich in ihm, darauf hat er die größte Verheißung gegeben. Dann werden wir bitten, was wir wollen, und wir werden es empfangen von unserem Vater im Himmel. Wow, guter Weg, in der Liebe des Vaters zu bleiben. Viertens, Gehorsam. Im Willen des Vaters bleiben. Liebe zeigt sich am Tun. Die Liebe verlangt nach klaren Beweisen. Jeder Ehepartner weiß das. Wenn du mich liebst, dann kochst du mir jetzt ein gutes Essen. Dann wirst du das Auto tanken. Und so weiter. Ja, ich meine, mach das mal eine Weile nicht, liebe Frau, lieber Mann. Und schau mal, was passiert. Dein Gegenüber fühlt sich nicht mehr geliebt. Amen. Ihr Männer, oder? Wenn du vorhin aufhören zu kochen, sei denn, du kochst lieber, dann andersrum. Ist ja heute nicht mehr alles so einfach, ne? Beide arbeiten und dann kocht vielleicht manchmal auch der Mann mehr als die Frau. Die Liebe verlangt auf jeden Fall nach klaren Beweisen. Gehorsam hat leider in unserer Sprache so einen negativen Beigeschmack. Damit ist doch gemeint, wenn ich jemanden liebe, dann will ich ihm gefallen. Oder? Seid ihr anders als ich? Ich liebe meine Frau, ich möchte ihr gefallen. Und wenn sie mir irgendeinen Reparaturauftrag gibt, dann ist das alleine schon Grund, das vor allem anderen zu erledigen. Habe ich auch lernen müssen, ihr Männer. Habe ich lernen müssen. Aber ich lerne. So. Ich will nichts tun, was ihn verärgern würde, den ich liebe oder die ich liebe. Solch ein Leben hat Jesus auf der Erde geführt, um uns ein Vorbild zu sein. Er hat gezeigt, wie es geht, dem Vater zu gehorchen. Er sagt, macht's mir nach. Das ist die beste Art zu leben. Und fünftens, fünfter Weg, um in der Liebe des Vaters zu bleiben, ist Gemeinde. In der Gemeinschaft mit der Familie Gottes zu bleiben. Die Gemeinde ist ein besonderes Gewächshaus der Liebe Gottes. Wir sollen nicht als Einzelkinder aufwachsen, sondern in einer Großfamilie. Weil erst im Zusammenleben zeigt sich unser wahres Gesicht. Hier lernen wir, wer wir sind und wer wir auch noch nicht sind. Darum sagt uns das Wort Gottes, dass wir erst wirklich wissen, ob wir Gott lieben, wenn wir seine Kinder, also unsere Geschwister, lieben. Und das ist oft die schwierigste Aufgabe. Denn die kennen wir ja schon so gut. Ich fasse zusammen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn spricht von Gott dem Vater und von allen seinen Kindern. Wir finden uns alle dort wieder. Unser Herz ist entweder verwaist oder es ist geliebt. Und es gibt fünf einfache Wege, um in der Liebe des Vaters zu bleiben. Bitte steht doch mit mir. Ich habe am Anfang gesagt, dass möglicherweise jemand hier ist, der die Liebe des Vaters in der Form noch gar nicht begreifen und ergreifen kann, weil du noch nie am Kreuz warst. Das Kreuz ist der Umschlagplatz für alles. Hier legen wir die Schuld ab und hier empfangen wir vollkommene Vergebung und das neue, ewige Leben. Also jetzt zum Vater zu gehen, ist gar nicht möglich, wenn ich nicht am Kreuz war. Weil Jesus sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wer sein Kreuzestod nicht für sich in Anspruch nimmt, ganz bewusst, der kann nicht durchgehen. Der kann nicht in die Ewigkeit, auch später nicht, nach diesem Leben zu Gott gehen. Aber das ist, was Gott möchte, deswegen predigen wir. Deswegen gibt es das Evangelium, die gute Nachricht, nämlich es ist alles vollbracht, du musst es nur noch nehmen. Und deswegen möchte ich ein Gebet sprechen, mit dem du das tun kannst. Es sind einfache Worte, die aber nur dann wirksam werden, wenn du es von Herzen meinst. Wenn du von Herzen sagst, Gott, ich will dir nachfolgen, ich bitte dich, vergib mir meine Schuld und ich will von heute an mit dir leben. Und wer das möchte und auch schon getan hat, das kann man immer wieder sagen, sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich bringe dir jetzt meine Lebensschuld. Bitte vergib mir. Und wasch mich rein davon. Mach mich neu. Herr, ich will dich lieben. Und dir nachfolgen. Von jetzt an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen. Wer von euch hat das Gebet jetzt aufrichtig, bewusst und ernst gemeint, zum ersten Mal wirklich ausgesprochen und gebetet? Bitte zeigt mir das doch mal. Ist jemand hier? Dankeschön. Ist noch jemand da, der das gebetet hat? Erstmalig? Ich freue mich sehr, dass Sie das gebetet haben. Ich möchte Ihnen gerne herzlich gratulieren dazu. Sie haben gerade die beste Entscheidung Ihres ganzen Lebens getroffen. Gott segne Sie dafür. Da vorne steht ein nettes Paar. Die würden gerne Sie kurz mit nach neben nennen und Ihnen noch eine Kleinigkeit schenken und persönlich für Sie beten. Ist das in Ordnung?
Ja, ja.
Der Applaus ist für Sie. Und was ich noch gerne tun möchte, ist, mit euch zusammen zu beten. Ich habe hier mein Plüschherz mitgebracht. Wenn ich in meinem Büro bin und jemand da ist, der diese Vaterliebe braucht, dann lege ich ihm dieses Herz auf die Brust und spreche mein Gebet. Und vielleicht nimmst du einfach deine Hand und legst sie auf deine Brust, wenn du mehr von der Liebe des Vaters möchtest. Und stellst dir vor, es wäre dieses Herz, weil es ist sein Herz. Es ist ja. Vater im Himmel, ich ehre dich. Ich ehre dich für diese Männer und Frauen hier. Und ich danke dir, dass deine Liebe durchdringen möchte zu jeder und zu jedem hier. Und ich segne euch damit, dass ihr einen Zugang bekommt, jetzt zu dieser wundervollen, väterlichen, liebevollen, gnadevollen, barmherzigen, auferbauenden, bestätigenden, erneuernden, wiederherstellenden, heilmachenden Liebe des Vaters. Komm, Heiliger Geist, transportiere du das jetzt. Transportiere das Herz des Vaters hinein in jeden, der hier offen ist dafür. Transportiere deine Salbung jetzt. Oh, wir brauchen dich so sehr, Herr. Oh, wir brauchen dich so sehr. Wir lieben dich, Herr. In deiner Vaterliebe hängt alles. Unser ganzes Leben haben. Komm, flute du unsere Herzen, wir brauchen dich. Herr, wir bekennen, wir brauchen dich. Sag mal, ich brauche dich, Vater. Ich brauche dich, Vater, ich brauche dich. Ich schaff's nicht allein. Ich weiß um deine Bestätigung. Das ist alles, was ich brauche. Bestätige du jetzt und nimm all den Fluch weg, all die falschen Sichtweisen, die wir über die Jahre angesammelt haben, all die falschen Erfahrungen und Vorbilder, die da waren und die uns den Blick versperrt haben auf dich, den Vater, der gut ist und der es nur gut mit uns meint, der keinen Schatten hat, der kein zweites Gesicht hat, um uns dann doch irgendwie zu strafen oder zu schikanieren. Du bist nicht so, Herr, du bist gut. Und deine Güte soll sich hier breit machen und alles andere rausquetschen, was noch in uns ist. Alles, was dem entgegensteht. Deine Güte ist besser als Leben. Herr, deine Güte ist es doch, die uns zur Umkehr geleitet hat. Deine Güte ist es, die uns immer wieder an dein Herz zurückbringt. Oh Vater, komm. Mehr von dir, Herr. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Deine Kraft ist pures Leben. Es ist pure Gesundheit. Es ist pures Wohlergehen. Alles ist da drin. Dein Herz ist so voll, so überfließend voll für uns. Hilf uns, das zu erkennen, das jetzt zu begreifen mit unserem ganzen Sein. Lass uns nicht rausgehen, wie wir reingekommen sind. Herr, lass uns diese Wahrheit festhalten und mitnehmen und lass sie sich ausbreiten dürfen in uns, bis sie jede Zelle von uns erfüllt hat. Und wir wissen, Gott ist gut und er ist Papa. Ich habe einen Vater und mein Vater liebt mich und mein Vater lässt mich nie im Stich. Mein Vater erhält mich und selbst wenn ich Mist baue, er erhält's aus. Er trägt's mit, er schützt mich, er stützt mich, er richtet mich wieder auf. Danke, Vater. Danke, dass diese Erkenntnis nie mehr geraubt werden darf. Herr, lass sie tief verwurzelt sein in unser Herz. Ich ehre dich dafür, Vater. Du bist der beste Vater, den es gibt. Und du bist mein Vater. Danke, Herr. Danke. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.